herzlich willkommen zur 893. Ausgabe des Sneakpods. Wir sind in das fünfte Untergeschoss gefahren und besprechen dort für euch den Film The Amateur. Mit mir hier unser harter Trainer, das ist Christoph Perner.
Guten Abend.
Und der Amateur heute Abend, Robert Krüger.
Ja, hallo. Und Stefan Giesbert fährt sein Schiff in falsche Gewässer.
Guten Abend. Wenn ich das jetzt noch auf Finnisch sagen könnte.
Das wird schwierig. Auf Finnisch? Waren die in Finnland unterwegs? Das hab ich schon vergessen.
Nicht alles spoilern.
Finnland?
Bei, echt? Beim Sagen ist es mir auch aufgefallen. So, das behalten wir es mal für uns.
Genau, weiter dürfen wir da nicht jetzt drüber reden.
Worüber wir aber reden dürfen, ist, worum es denn ging in The Amateur, der Amateur. Nee, wie heißt der im Deutsch bestimmt anders, oder?
Weiß ich gar nicht. Ich habe ihn nur unter The Amateur gesehen in der Liste, ja, den wir auf Disney Plus geguckt haben. Und der neue Film, weiß ich nicht, aber ein neuer Film mit Rami Malek in der Hauptrolle. Und als ich das letzte Woche ausgesucht habe, von Christoph dann kurz danach kam es, oh, Mrs. Maisel ist auch dabei.
Die habe ich ja gefressen.
Ich, wenn man den Film dann guckt, dachte ich so, ah ja, okay, ist ja gar nicht lang dabei, aber kommt dann immer wieder in Rückblicken. Also, ja. Wie geht's? Wir haben also die von Rami Malek gespielte Hauptfigur, warum er jetzt der Amateur ist, erfahren wir gleich. Aber in seiner Profession ist er Analyst bei der CIA und hat da offensichtlich die allerhöchste Security-Freigabe, sitzt, wie der Stefan das anmoderiert hat, im 5., 7., 10. Untergeschoss in Langley.
Das war Quatsch.
Im Keller und muss durch 20 mehr Sicherheitstüren als alle seine Kollegen, damit er dann in so einem Hochsicherheitscomputerbüro CIA-Analysten-Zeug machen kann. So ein bisschen ähnlich wie bei diesem Weltuntergangsfilm mit Ice Cube neulich. Also er kann quasi auf alles zugreifen. Nur hier sieht es ein bisschen realistischer aus und nicht ganz so albern. Was dann aber passiert und seine Welt komplett aus den Angeln reißt, ist, dass seine Frau, also ist ein extrem introvertierter Mann, aber sehr offensichtlich intelligent, irgendwann im späteren Verlauf des Films sagt irgendjemand mal, er hätte einen IQ von 170, so in so einem Nebensatz. Aber er ist ein extrem introvertierter Mann, hat aber diese Ehefrau, die auf eine Konferenz nach London fliegt und dort irgendwie Vorträge hält für ihren Job und versucht auch ihn zu animieren, mitzukommen, macht er aber nicht, weil das ist nicht so sein Ding, seine Komfortzone verlassen, nicht so sein Ding. Und dann wird die bei einem Terroranschlag, was auch immer, das geht so ein bisschen schief. Leute wollten eigentlich da irgendwas machen, was gar nichts mit ihr zu tun hatte. Bei der Gelegenheit geht denen was schief, die nehmen Geiseln und seine Frau gerät da rein und im Endeffekt kommt sie dabei auch zu Tode. Und für ihn bricht natürlich die Welt zusammen. Und als er dann aber merkt, dass seine Chefetage die theoretisch Informationen dazu hätten, wer das ist und wer das getan hat, aber irgendwie scheinbar die Füße stillhalten aus Erweggründen, die ihm zu dem Zeitpunkt nicht klar sind und die er nicht versteht und das auch nicht einsieht, dass die Füße stillhalten, schmiedet er einen Plan, wie er die CIA dazu kriegt, ihn auszubilden und ihn dahin zu schicken, damit er die zur Rechenschaft ziehen kann. Die CIA findet den Plan nicht ganz so geil, aber er kriegt den dann trotzdem in Gang und das ist dann der Teil, dem wir dann beiwohnen, wie er das dann macht. Wie fandet ihr das?
Großes Schweigen. Ich fand schon ziemlich aufregend. Ich habe ja keine Probleme mit Rami Malek und ich habe ihn vor allen Dingen auf irgendwie in Talkshows bisher richtig wahrgenommen und in Mr. Robot. Und da ist er halt immer so. Also gerade in den Talkshows ist er irgendwie so herzlich freundlich, so ganz, er wirkt jedenfalls sehr, sehr ehrlich und nicht so von oben herab. Und ich fand es jetzt hier auch schön spannend, dicht gebaut. Vielleicht, wenn man die Art von Film gesehen hat, an manchen Stellen vorhersehbar, aber ich fand, sie haben einige gute Twists eingebaut, die man natürlich auch mit, naja, wir haben die Besten der Besten der Besten, der wird schon die Beste der Besten der Besten Ideen haben, argumentieren kann. Ich höre den Christoph im Hintergrund. Naja, war ja schon so. Also,
nee, fand Showdown, ich nicht.
Also, der Showdown war so unfassbar konstruiert.
Ja, natürlich
war das. Das war so, ja, bitte.
Aber nee, was ich tatsächlich gut fand, was eben sehr anders war als bei solchen Filmen sonst. Bei solchen Filmen sonst, scheißegal, wie deren Hintergrund ist, die werden dann innerhalb kürzester Zeit zu den krassesten Liam Neesons überhaupt.
Ja, in diese Falle tappt der Film nicht, das ganz
toll. Genau, und das macht er zum Glück nicht, ja. Es bleibt die ganze Zeit so, dass er ein beschissener Schütze ist und halt, ja, auch nicht super sportlich und so, und das bleibt alles so, was ja auch glaubhaft ist. Und er entwickelt halt in dem Training, entwickelt Stärken, natürlich, oder er hat Stärken und die ihm da zugutekommen und die er dann ausbaut und die er natürlich dann auch einsetzt später. Aber ich fand eben insgesamt, fand ich das schon gut, dass er eben nicht dann generischer Super-Action-Held wird innerhalb kürzester Zeit, weil das hätte mich wahnsinnig gelangweilt. Also,
und nicht nur das, er wird es faktisch gar nicht.
Genau.
Denn er feuert in diesem gesamten Action, also in dem gesamten Film eigentlich, bis auf diese kurze Sequenz, wo uns erklärt wird, dass er ein echt mieser Schütze ist, was so eine Trainingssequenz in so einem Schießstand ist. Abseits von diesem Schießstand feuert er in dem ganzen Film keine einzige Kugel ab. Es wird zwar immer mit Waffen rumgefuchtelt, aber damit wird nicht geschossen.
Schießt er gar nicht?
Weiß ich jetzt auch nicht, aber
also
ja,
ich habe keinen weiteren Schuss mehr.
Ja, kann schon sein.
Auf jeden Fall ist das nicht seine, das, was er nutzt als Argumentverstärker. Und das ist schon ziemlich cool. Also da war ich dann schon an Bord, muss ich sagen. Ich war überhaupt bei einigen Dingen an Bord bei dem Film. Ich mag jetzt die beiden Hauptdarsteller nicht so wahnsinnig. Oder was heißt, nee, sie war ja eine Nebendarstellerin eigentlich. Ich bin nicht der größte Fan von ihm, aber ich habe auch noch nicht so viel mit ihm gesehen. Ich finde, es mag zum Großteil Vorurteil sein, weil ich ihn einfach nicht sehr attraktiv finde. Wo er mich eingenommen hat sehr früh, ist, dass er das gleiche Auto gefahren ist, wie das, was ich auch mal gefahren bin. Dieser Saab.
Saab, ja.
nee, aber sonst, es war schon, ich fand es schon spritzig gemacht und also, das konnte man schon gut schauen, selbst wenn man eben mit so Agentenfilmen eigentlich, oder wenn man die über hat, so wie ich das habe. Ist jetzt nicht super krass mein Film, natürlich, es bleibt am Ende doch so ein Agenten-Abenteuerfilm. Aber er macht schon einiges so ein bisschen anders, was es dann wirklich annehmbarer macht.
Ja, also das dachte ich auch so zwischendurch, dachte ich, das müsste dem Christoph jetzt eigentlich besser gefallen, als er das befürchtet hat. Ja, weil eben, es gibt zwar Explosionen und es gibt Leute, die mit Waffen rumfuchteln, aber wie ich es eben sagte, er schießt bis auf diese kurze Trainingssequenz, wo er schlecht schießt, schießt er danach gar nicht mehr. Und andere Leute fuchteln mit Waffen rum und schießen und er fuchtelt mit Waffen rum, aber schießt nicht. Es gibt Explosionen, es gibt aber zum Beispiel eigentlich keine richtige Autoverfolgungsjagd. Also es wird mal mit einem Auto geflüchtet und auf das Auto wird geschossen, aber da ist jetzt eigentlich kein anderes Auto nennenswert, was irgendwie so richtig den Verfolger gibt, wo man dann sagen könnte, dass das eine Autoverfolgungsjagd ist. Und das Einzige, wo ich dachte, dass du vielleicht dran rumkritisieren würdest oder was ich selber auch tun würde, ist im Grunde das, was Stefan gesagt hat, so ein bisschen das Finale und auch manche Zwischenauflösungen von so bedrohlichen Situationen sind immer sehr Deus Ex Machina. Also
ja,
der Film kann uns nicht verraten, was sein Plan exakt genau ist, weil dann wären die Stakes nicht hoch genug, dann würden wir die Szene nicht spannend finden, wenn wir wüssten, was er getan hat vorher in irgendeiner Vorbereitung. Wir sehen irgendwie nur so ganz vage Andeutungen, dass er sich irgendwas anguckt oder es gibt so einen Hinweis, an den man sich später erinnern kann, aber der an sich, selbst wenn man ganz genau aufpasst, verrät dir nicht, wie der Plan sein wird. Und dann wenn du alles, selbst wenn du alles genau mitbekommen hast, dann siehst du, okay, er ist jetzt in einer echt ausweglosen Situation, er kann jetzt eigentlich nichts mehr tun. Und dann erzählt er uns, ja, aber ich habe vorher noch das und das und das gemacht. Und dadurch löst sich das dann, die Situation. Und weil er das dann auslöst, seinen Plan, den er uns aber erst hinterher sozusagen erklärt, oder wenn er es dem Bösewicht auch sagt, oder wenn er es ja, direkt das anmacht oder so.
Du weißt schon, in was ich immer gut war.
Ja, genau. Und das haben wir aber nicht gesehen. So. Und dann beim ersten Mal denkt man noch so, okay, cool. Ja, und aber das kommt dann später nochmal. Und dann ist es irgendwie so, das hätte ich gerne irgendwie vorher mitgekriegt oder angezeigt bekommen, irgendwie in irgendeiner Art und Weise, dass so kommt es halt so völlig out of left field. Und es ist ja dann cool, aber irgendwie auch so ein bisschen.
Und es passiert halt so oft. Also ja, er löst halt quasi jede oder fast jede schwierige Szene mit etwas, das er sich schon vier Züge vorher überlegt hat. Also es ist halt wie so, weiß ich nicht, ein Schachspieler, der 20 Züge vorwegdenken kann. Was halt einfach per Zufall nicht möglich sein kann.
Ja gut, aber das will uns der Film halt verkaufen, dass der Typ viel intelligenter ist als die anderen und dass das seine Stärke ist und dass er genau da eben das wieder gut macht, dass er ein schlechter Schütze ist und so schnell laufen kann.
Was ja aber auch, ich meine, das ist ja auch im Grunde der Plot von jedem James Bond Film oder so, der ist halt der krasse Oberkämpfer und der Oberschütze und der Oberscharmeur und Ober sowieso. Und hier ist jetzt halt der Oberintelligenzia. Und genauso wie das Spaß macht, einem James Bond dabei zuzugucken, einfach krasser zu sein als die anderen, macht es hier genauso Spaß, ihm dabei zuzugucken, wie er einfach schlauer ist als alle anderen. Ja. Und von daher, das als solches, als ein attraktives Feature für den Actionfilm kann ich durchaus mitgehen.
Aber es wiederholt sich.
Also
irgendwie nach dem dritten Mal war so, okay, wir wissen, irgendwas kommt jetzt gleich. Also ich war dann wirklich so, die ersten zwei Male war ich wirklich, hab ich gemerkt, wie ich mit Spannung dabei war. Und beim dritten Mal habe ich mir gedacht so, naja, der wird jetzt schon irgendwas aus dem Ärmel ziehen. Zwatzte mal drauf. Und
ja, genau. So. Gerade die Auflösung im Showdown.
Ja.
Die fand ich, also die war am eklatantesten, was das angeht.
Aber in einem normalen Action-Agenten-Film wäre dann halt an fünf Stellen nochmal rumgerannt und geschossen worden.
Ja.
Auch sich wahnsinnig wiederholend.
Total.
Aber weil es halt so sehr dem Genre entspricht, wäre es uns gar nicht so aufgefallen. Und hätten wir es halt mehr gekauft. Hier, weil es halt so mehr Wow-Effekt hat, fällt es einem dann halt auch stärker auf, wenn es repetitiv wird.
Das stimmt. Aber sie hätten es halt elegant machen können, wenn sie von mir aus es beim zweiten Mal erklärt hätten und mir dann beim dritten Mal wieder zugeworfen hätten. So, weißt du, du bist in dieser Szene drin, denkst du so, warte mal, das geht doch gerade schief. Die haben mir doch gar nicht erklärt, wie es aufgelöst ist. Und dann, ach übrigens, er hat schon das so.
Ja. Insgesamt befürchte ich, dass ich den Film sehr schnell wieder vergessen haben werde. Oder mich nur noch an diesen Umstand erinnern, dass es ein Agentenfilm war, wo der Typ eigentlich nichts kann, außer dass er intelligent ist und damit die Dinge löst. Aber also ich habe vor zwei Tagen gesehen.
Ich habe auch heute schon gesehen, war echt schwierig.
Heute schon gemerkt, so, da ich weiß schon nicht mehr so recht, so, wie war denn das jetzt? Wie endet das? In welchen Ländern ist er jetzt gerade nochmal? Als ihr gerade von Finnland gesprochen habt, bis jetzt keine Ahnung, auf was er da anspielt. Also,
können wir hinterher erzählen.
Und ja, ich befürchte, dass in zwei Wochen ich nichts mehr über den Film weiß. Also, mal gucken. Prove me wrong.
Also ein paar Visuals waren schon cool, wie mit diesem Glaspool. Das war schon.
Ja, dieser Glaspool.
Schick.
Ist cool und es ist schön, dass man ihn mal sieht, weil das ist ja sowas, was man immer aus Instagram oder sonst irgendwo her kennt. Das ist ja so ein ganz ikonischer Pool. War cool, den mal so zu sehen, ja? Auch mal jemanden drin schwimmen zu sehen.
Lawrence Fishburne haben wir noch nicht erwähnt, hier Matrix Morpheus, spielt einen CIA-Ausbilder.
Matrix ist doch jetzt auch schon mehr als so 4 bis 6 Jahre her.
Der ist 97.
Tag gealtert.
Ja, das ist krass, ja.
Voll also, krass. Oder sie haben ihn in Matrix total alt gemacht, kann natürlich auch sein, aber
nee, also er war dieser komische Taubenheini in John Wick.
Ja.
Und dort fand ich ihn deutlich gealtert. Aber ja.
Ja, aber es hat auch 30 Jahre her, Matrix, gell?
Also, nein, nein, ich meinte, aber das war meine letzte Erinnerung, wo ich Lawrence Fishburne länger gesehen habe, waren diese John Wick-Dinger. Und es war jetzt auch gar nicht in dem neuesten, sondern schon in den mittleren Teilen, irgendwie 2, 3 oder so, wenn ich jetzt nicht ganz schief gewickelt bin. Und da, in diesen John Wick-Filmen, dachte ich, Mann, alt geworden. Der Mann, aber ja, zu Recht, ist ja 30 Jahre her. Und dann jetzt der Sprung zu Amateur 2025, würde ich Stefan zustimmen. Was ist da passiert? Haben die den irgendwie, weiß ich nicht. Also ja, warum wirkt der jetzt nicht so alt? Ich meine, ist er natürlich faktisch, aber...
Ich befürchte, wenn wir jetzt Matrix schauen würden, eins, ja. Und er kam uns ja damals alt vor, ja, er ist halt der alte Mentor von Neo. Wahrscheinlich, wenn wir jetzt schauen würden, würden wir denken, oh, der ist ja 10 Jahre jünger als wir.
Oder das könnte gut sein. Jahre
warte mal, ich gucke jetzt mal nach Matrix. Das
ist so irgendwie so Ende 20, so ein Kind.
Wir sind halt einfach älter geworden. Uns kamen Matrix, damals viel 99. jüngere Leute alt vor.
Fotos.
Das ist eine sehr gute Theorie. Ich fürchte, das stimmt.
Wie alt war Lawrence Fishburne 1997? Es war doch 1997, oder?
99.
Ja. 99.
Ah, okay. Oh ja, oh.
War wohl alles zurück? Was? Streichen wir diese Kapitelmarke raus?
der ist schon deutlich knackiger.
Knackiger als wir.
Er hat halt,
guck doch mal, wie alt er ist.
Er hat halt deutlich weniger Haare, das ist schon.
Ja, das habe ich auch.
Ja. Er hatte ja damals schon keine, aber.
Ja, wenn er jetzt bei Dings mal guckt, klick doch mal auf ihn, was ist er für ein Jahrgang?
61.
61, das heißt, ja okay, dann war er fast 40. Immerhin. Aber 10 Jahre jünger als wir.
Als wir heute, ja.
Ja, klar.
Ja, okay.
Naja, gut. Hätte man das auch geklärt.
Schade eigentlich.
Ich finde das interessant, dass du Rami Malek so so negativ gegenüberstehst. Wahrscheinlich, was hast du mit ihm gesehen? Wahrscheinlich den James Bond, oder?
Bohemian Rhapsody.
Bohemian Rhapsody vor allem.
Ah, okay. Siehst du, den habe ich gar nicht.
Ja, und James Bond natürlich auch, ja. Ich meine, ich habe ihn noch in irgendwas gesehen, wo ihm jetzt nicht
einfällt. Bohemian Rhapsody hat er dir deinen Freddy nicht richtig dargestellt und deshalb hast du ihn jetzt, oder wie? Darf ich das interpretieren?
Nee, das ist überinterpretiert. Ich mochte einiges an Bohemian Rhapsody nicht. Tatsächlich auch in der Freddy-Darstellung, aber ich fand, dass er das grundsätzlich nicht schlecht gemacht hat. Aber ich weiß nicht, ich finde den einfach nicht attraktiv. Und ich fand den auch als Freddie Mercury nicht, aber ich finde aber auch Freddie Mercury nicht wirklich attraktiv. Also, das ist nicht meine Art von Typ.
Bei letzterem würde ich mitgehen und das deshalb auch nicht von dem Schauspieler verlangen. Aber ich verlange auch generell dass ich Schauspieler attraktiv finden muss.
Ich verlange das auch nicht, aber ich bin halt auch nur ein Mensch. Und das macht es halt leichter oder halt schwerer, ja. Also es ist halt, wenn ich halt jemanden, also ich finde den jetzt nicht super abstoßend, aber ich finde den in meinen Augen ist er schon ziemlich hässlich. Und dann, weiß nicht, dann, ja, ist halt, hat das halt von vornherein schwerer, ist ja klar. Ich weiß, dass das ungerecht ist, aber es ist nun mal die Realität, ja.
Ist lustig. Und
es gibt schon auch so Schauspieler, die einem auch irgendwie sexuell nicht zusagen oder die man hässlich findet, aber die dann irgendwie ganz klar so in diesem Charakterschauspieler-Genre, ja, wo man sagt, okay, das ist ja klar, der muss ja hässlich, weil der ist ja Charakterschauspieler, irgendwie sowas, ja. Und ich habe keine Ahnung, ich weiß, dass ich mich da um Kopf und Kragen rede und dass ganz viele Leute den ganz toll finden, aber ich weiß nicht, ich krieg einfach keinen Zugang zu ihm. Und auch diese verhuschte, komische Art und das, was er jetzt ja auch wieder war, so dieses seltsame.
Er wird halt immer als Mr. Robot besetzt, irgendwie.
Ja, genau.
Er wird immer als Mr. Robot besetzt, genau.
Der ist ja, wenn du ihn in Interviews oder sonst irgendwo hörst, ist er ja gar nicht so.
Ja. Ja, das ist erstaunlich, dass er dann immer wieder diese Rolle kriegt. Das ist ja wirklich die Mr. Robot-Rolle hier. Also
total, ja klar.
Der Computer-Nerd, der
Mr. Robot, super. Der Film.
Ja.
Ja, ist also.
Ja. Ja. Mr. Robot übrigens damals Riesenvehikel bei Prime, gell? Und mittlerweile nicht mehr verfügbar. Ich wollte da neulich nochmal irgendwie reingucken. War damals so ein Prime-System-Seller ganz am Anfang. Musst du mittlerweile staffelweise kaufen. Ganze gibt's nirgends.
Gar nicht mehr.
Nee.
Das ist ja ein bisschen schade. Aber das war wirklich gut.
Also du kannst es kaufen halt, klar. Aber ansonsten ja, gut. Kannst du es so nicht.
Habe ich nie gesehen.
Ja, würde ich nämlich gerne mal nochmal wieder gucken irgendwie, aber ja, war mir nicht vergönnt.
Vielleicht muss ich einfach mal mehr Rami Malek schauen, vielleicht. Mir ist es schon bewusst, dass ich ihm da höchstwahrscheinlich Unrecht tue.
Weil ich fand, schauspielerisch hatte das toll gemacht, die Darstellung dieses völligen Weltenzusammenbruchs, als er rauskriegt, dass seine Frau tot ist.
Ja.
Das war klar in seinem Gesicht, ist das können viele Schauspieler so ein Entsetzen, Gesichtsausdruck spielen, aber auch so die kleineren Sachen, bis hin zu diesem, wie er den Koffer auspackt und so, das war schon enorm mitnehmend gemacht und enorm greifbar.
Ja.
Ganz alleine in diesem Raum auf diesem Bett sitzen mit ganz wenig. Diese Szene am Anfang. Ja.
Ah, ich habe ihn noch in Amsterdam gesehen.
Und einer von vielen Stars.
Twilight. Da ist er auch einer von vielen.
In Twilight?
Weißt du, diese Vampirsache? Da war der bei?
Ja, genau. Da spielt er auch ein Vampir, wenn mich alles täuscht. Oh, den Gilmore Girls spielt er auch mit. Mann.
Es sind dann aber alles irgendwie kleine Nebenrollen, oder?
Ja.
Gut. Dann,
ich habe euch mal hier Morpheus und den Amateur nebeneinander gelegt.
Ja.
Er hat sich aber schon wenig verändert für 30 Jahre.
Wenn du nur den Kopf nimmst, dadurch, dass die Haarmenge dieselbe geblieben ist.
Ja,
und dadurch, dass er damals dann auch schon so ein bisschen vernarbt war, gell?
Ja, dann sieht das nicht so krass aus. Ich glaube, wenn du den ganzen Körper nehmen würdest, würdest du halt merken, dass er auch wahrscheinlich mehr als 20 Kilo zugelegt hat.
Ja, vor allem ist er halt 70 jetzt, gell? Also
eben.
Oder noch nicht ganz, aber geht drauf zu.
Die Menge an Jahren, die dazwischen liegen, ist es aber wahnsinnig gut gehalten. Das muss man schon
sagen. Ja, absolut.
Ja. Gut. Ja, aber als er aufgetaucht ist, dachte ich im ersten Moment so, das kann ja wohl nicht sein.
Jetzt bietet er ihnen eine rote und eine blaue Pille an und dann wissen wir, wo der Film hingeht.
Ja, genau. Ja. So, dann gehen wir doch mal Punkte, oder?
Mhm.
Möchtest du anfangen, Christoph?
Kann ich machen. Ja, ich war überrascht, wie gut er mir doch gefallen hat, weil er eben vieles anders macht. Es war halt nicht der übliche Action-Agenten-Blödsinn, den ich auch, ich wollte das vorher noch erwähnen, den ich nicht abstoßend finde, der ärgert mich nicht, sondern er langweilt mich einfach. Und das ärgert mich dann halt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich diese Filme, dass mir die missfallen, sondern mir missfällt dann nur die Langeweile. Und das macht er anders, deswegen fand ich das gut. Insgesamt ist es natürlich nicht ganz mein Genre und ja, der Hauptdarsteller, mit dem tue ich mir schwer. Deswegen kriegt er von mir 6,5 Punkte.
Ja, das ist lustig. Ich bin da reingegangen, dachte mir so, geil, jetzt guckst du einen 8-Punkte-Film oder 9 und hat so richtig Lust. Und dann hat es mich aber irgendwann so mittendrin erwischt, dieses, ja, du machst es hier spannend, aber du hältst mir halt einfach enthältst mir zu viel vor und ich habe mich dann immer mehr geärgert und lande auch am Ende bei 6,5 Punkten. Ist schon ein spannender Film, aber irgendwie fühlte ich mich betrogen von dem Film.
Mhm.
Auf Letterboxd gebe ich, glaube ich, 3,5, aber also einen halben Schritt nach oben. Aber trotzdem 6,5 nicht.
Ja, aber dann liegen wir alle wahnsinnig nah beieinander. Also ich gehe da ein bisschen drüber. Ich hatte viel Spaß mit dem Film. Ich weiß, glaube ich, was du meinst. Ich habe es ja vorhin auch gesagt, dass das so ein bisschen mit dem Drehbuch an manchen Stellen ein bisschen geschummelt wird, aber ich fand insgesamt diese Idee, jemanden durch so einen Revenge-Plot durchlaufen zu lassen und ihm zwar alle möglichen Waffen in die Hand zu drücken, aber ihn zum Beispiel nie mit einer Pistole, nicht schießen zu lassen und trotzdem so diese Jagd in Paris und ich weiß nicht, und Paris kam mir auch einigermaßen authentisch vor, so, es war nicht so dieses hingestellte, hier, wir nehmen hier mal irgendwie Boston und sagen, ist jetzt Paris, sondern es war so einigermaßen echt, auch der deutsche Akzent von dem Typ am Schluss und die französischen, also alles, was der Film gemacht hat, bis auf dieses Vorenthalten von diesen Informationen, fand ich irgendwie so wertig inszeniert und gut gemacht und ich lande bei 7,5. Also alle gar nicht so weit weg voneinander.
Ja. Nee.
Sehr schön, das bringt uns doch direkt zur Droge der Wahl. Trinkt ihr denn passend zum Film? Es bot sich ja das eine oder andere an.
Ja, es bot sich für mich Anis an. Oder Anis.
Jetzt war ich
denn sie, Sie waren ja sowohl in Frankreich als auch in der Türkei. Ich habe jetzt überlegt, ob ich Rake trinke, aber ich bin jetzt bei Ricard gelandet, also eine Pastis mit Plante Fraîche, also einem meiner Lieblingspastise.
Okay. Ist
Ricard Pastis? Ich glaube schon, oder? Ich kenne da die Unterschiede immer nicht so. Ich glaube, ja, Pastis de Marseille.
Ja. Jetzt müssen wir mal eine Pastis-Schulung machen, wenn wir jetzt irgendwann mal in Frankreich sind.
Ich glaube auch. Und ich trinke den mit Wasser verdünnt, wie man das so macht, dass es dann so schön milchig wird.
Auf Eis oder trocken?
Nö, ich trinke das so.
Warm. Sehr gut. In der Szene, wo er sich mit Lawrence Fishburne trifft, trinken sie auch ein Bier und irgendwie ganz eklig dominant Heinekenbier. Das habe ich jetzt nicht zu Hause. Ich habe einen Hachenburger, was mir meine Schwiegermutter neulich mal mitgebracht hat. Wenn die irgendwie über Bier stolpert, bringt sie mir da manchmal was mit. Aber wenn ich das jetzt noch aufkriege, dann trinke ich ein Bierchen. Zum Wohl.
Zum Wohl. Zum Wohl. Ich war die letzten zwei Tage.
Was?
Wirklich? Über den Tisch geschüttet?
Was ist das? Nee. Das ist kein Bier. Das ist Wasser.
Was?
Wieso ist das denn Wasser? Warte mal, was ist denn? Was hat sie denn da gekauft? Hachenburger? Es ist viel Hamburger. Zu dunkel hier alles.
Mineralquelle.
Nee, Hamburger ist ja schon eine Brauerei, oder?
Was ist das denn?
Das ist, also, warte mal, ich muss mal hier in meinem Zimmer mal hell machen. Hachenburger, oh, das heißt H2O. Oh, vielleicht ist das wirklich Wasser. Frisches Tafelwasser, das kann doch wohl nicht sein. In so einer kleinen süßen Bierflasche. Genial, also Hachenburger H2O nutzen wir ausschließlich Gärungskohlensäure aus dem Bauprozess. Was, das heißt, die Kohlensäure ist aus dem Bauprozess und ich habe hier ein Wasser
drin. Ist das gut?
Aber es sieht halt wirklich original aus wie ein Bier.
Das ist geil, mach mal ein Be Real.
Ist das gut?
Das ist
super.
Oh Mann, echt. Also trag mal bei mir, ich trinke Wasser ein.
Sehr gut.
Aber also, gut. Ich will da auch jetzt gar nicht meine Schwiegermutter unter den Bus werfen, weil ich habe es nämlich auch nicht gesehen. Aber ja, jetzt, wenn man genauer drauf guckt, da steht schon H2O. Also, könnte man schon drauf kommen.
Ja, sehr schön. Ja, aber du hast ja gerade...
Wie geil. Mach auf jeden Fall ein Reel, das will ich sehen. Ja. So gut.
Also ja, ich war die letzten zwei Tage krankgeschrieben und wollte deshalb jetzt nicht wieder mit Alkohol einsteigen. Deshalb trinke ich Wasser.
Auch aus einer Bierflasche.
Jetzt hat man es
aus dem Wasserglas.
Und dann merkt, dass es Bier ist.
Aus dem Wasserglas ganz schnöde die ostfrankfurterische Rohrperle. Von daher, bei mir ist es wenig überraschend, dass es Wasser ist.
Oh Mann.
So wie bei dir.
Das ist saugut.
Okay. Ich hab's gepostet.
Sehr gut.
Sehr gut. Das hatten wir auch noch nicht.
Also das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm.
Ich finde es sehr lustig.
Ich weiß, ich habe das gesehen.
Noch nicht.
Warte mal, es hat noch nicht aktualisiert. Alter. Ah ja, doch, sieht wirklich aus wie ein Bier. Ja, man muss den Text lesen, wenn man es nicht liest.
Ja, da steht
man es für ein Bier halten.
Ja, vor allem mit dem dunklen Glas. Warum macht man denn das, wenn man Wasser reinfüllt?
Und ich bin mir sicher, dass meine Schwiegermutter das ernsthaft meinte, so, oh, da bringst du dem jungen Mann mal Bier, der mag das, der freut sich immer so und
ja, aber das ist auch, also das grenzt wirklich schon an Etikettenschwindel, weil da steht halt nicht mehr H2O drauf, sondern es steht H2O drauf.
Also ja.
In so einer.
Und vor allen Dingen Tafelwasser ist ja das ist doch hier abgefülltes Leitungswasser so ungefähr, oder?
Ja, vor allem die Schrift, die da genutzt wird, ist halt nicht mal so, dass das irgendwie, dass sie gut lesbar wäre. Also das ist schon, also das grenzt schon an Betrug, muss man ja wirklich sagen.
Vielleicht verkaufen sie es nicht, ich habe keine Ahnung. Vielleicht gab es da irgendwo, dass die das da so mitgekriegt hat oder sonst irgendwas.
Oben auf dem Halsetikett steht da nicht was, sowieso irgendwas Wasser, kann man nicht lesen.
Ja, prickelndes Tafelwasser.
Okay.
Frisch mit selber gewonnener Kohlensäure.
Das ist so krass.
Schmeckt halt
irgendwie. Ja, bist du sicherlich nicht der Erste und nicht der Letzte, der darauf reinfällt. Ich glaube, das kann man festhalten.
Aber vermutlich einer der Ersten, die es on air machen.
Vor allem so mit der Ding so,
was ist das denn? Oh Mann, echt, also.
Sehr schön.
Ja, okay. Geht's weiter.
Brick.
Brick, oh Gott, House. Ja. Nee.
Wer war das?
Christoph, ich war da. Das war doch hier, hier der deutsche Schnulli in Hollywood, oder?
Was? Uwe Boll?
Nee, wie heißt denn dieser, der jetzt wahrscheinlich auch so, ja, genau.
Ja, das ist Matthias Schweighöfer.
Unser Mann in Hollywood ist doch aber hier Steven Gätjen, dachte ich.
Ach so.
Und seine Lebensgefährtin, Freundin, Verlobte, ich weiß nicht, wie der momentane Beziehungsstatus gerade ist, Ruby Ophé, die hier auch ein Paar spielen, was sich gerade auseinandergelebt hat, weil er so ein Workaholic ist in seinem, er ist irgendwie Computerspielentwickler. Und sie will sich von ihm trennen, oder sie trennt sich von ihm eines Morgens und will das Haus verlassen und stellt dabei fest, dass die Tür zugemauert ist. Mit einer seltsamen, sichtlich computeranimierten Brickmauer, also Ziegelsteinmauer, Steinmauer, wie auch immer, so mit so schwarzen Bricks.
Die Mauer ist computeranimiert? Also, aber sonst ist das Realweltfilm.
Ja, ja.
So, also nimmt sie das auch wahr oder sieht die nur für uns als schlechtes CGI einfach so aus?
Genau, es sieht einfach nach beschissenes
CGI aus.
Aber die tun so, als seien es eine echte Mauer.
Ja, ja, die hauen auch dagegen und so. Und aber ist schon klar, dass die, also es wird ziemlich schnell klar, dass diese Mauer schon irgendwie computergeneriert auch ist. Also die entsteht auch so wie so ein mit so einem schlechten CGI-Effekt, wie so ein Hologramm, was dann plötzlich materialisiert.
Der Film erkennt das schon an, dass die Mauer irgendwie seltsam ist.
Ja, ja, genau.
Okay.
Das schon. Also die soll es irgendwie futuristisch aussehen. Und es stellt sich halt raus, dass nicht nur die Tür zugemauert ist, sondern dass halt auch Fenster zugemauert sind und wie ist denn das in der Wand? Nee, die Wand nicht. Aber sie kommen auf jeden Fall nicht raus. Und jetzt ist das halt so ein Survival-Horror-Spiel im weitesten Sinne. Sie brechen dann mit dem Aufbruchhammer durch die Wand. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, bei so einer Ziegelwand geht das nicht so einfach, wie das da dargestellt ist. Aber sei es drum. Und sammeln halt noch so ein paar Leute aus den Nachbarwohnungen, die halt, ja, alle ihre eigenen Probleme mitbringen. Also hier heißt der Philipp? Lau? Ich weiß gar nicht, ob der Philipp heißt. Auch so einer von diesen.
Frederik Lau, oder?
Frederik Lau, genau. Dieser Vorzeigeschauspieler auch. Das ist so ein Typ, finde ich. Der ist so ein Beispiel für, der spielt immer Charakterrollen, aber dem nehme ich es nicht übel, dass ich ihn nicht attraktiv finde. Also, aber gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Und er spielt halt auch wieder so eine gebrochene Type, wie er halt immer spielt. Und ja. Und sie brechen dann durch die Decke nach unten durch und sammeln da noch mehr Leute ein, die auch, ja, also ein bisschen shady sind und so weiter und so weiter. Und es ist einfach nur die Aufgabe, sie versuchen da rauszukommen, bevor sie verhungern im Endeffekt. Und haben da so gewisse Theorien, wie sie, ja, im Keller sei ein Luftschutzbunker, ein alter, und der hätte eine Verbindung zu Nachbarhäusern, und deswegen ist ihre Theorie, dass da, wie man durch die Wand eines Luftschutzbunkers mit der Hand durchbricht, I don't know.
Ganz kurz mal Zwischenfrage, du hast gesagt Survival Horror, ich verstehe den Survival Part, aber gibt es auch irgendwelche Gegner? Also kommt der Horror irgendwo her? Wird irgendwer irgendwo weggeschnappt von was Dunklem? Oder?
Nee, überhaupt nicht. Die zerfleischen sich so ein bisschen selbst gegenseitig. Ah, okay. Es gibt tatsächlich so einen Antagonisten, also einen Bösewichten, der so im Hintergrund, also ist die Nachbarn, die sind keine echten Nachbarn, sondern die sind da im Airbnb, und stellt sich raus, dass der Typ, der an sie vermietet, sie die ganze Zeit beobachtet hat, und so diese klassische Airbnb-Trope. Und da ist nicht so ganz klar, inwieweit der, also den treffen sie dann auch mit der Zeit, oder bohren sich zu dem durch, und da ist nicht so ganz klar, ob das ein Bösewicht ist und ob der wirklich, ja, da sind schon so Horrorelemente mit drin. Aber es ist ja am Ende platzt ein deutscher Fernsehfilm, nee, deutscher Film halt, gell? Also deutscher Netflix-Film. Es ist halt an ganz vielen Stellen oder eigentlich komplett durchgehend so gewollt und dann doch nicht richtig gekonnt. Also es ist halt, ja, es bleibt halt ein Matthias Schweighöfer-Film, ne? Also Okay. Es ist halt so oft so sehr über wie soll ich das sagen? Sowohl überpsychologisiert als auch überphilosophiert. Sie machen da Annahmen und die wirklich also far out sind. Ja, ich weiß nicht. Und also wie der Film endet, ist lazy, sehr, sehr lazy.
Wäre gerade so meine Frage gewesen, findet diese ganze seltsame Situation am Ende eine Erklärung, die einen zufrieden zurücklässt, oder?
Nee, völlig unzufrieden. Also sie erklärt dann schon ziemlich, aber es ist, also abstrus wäre noch, ist sehr gelinde. Also okay. Es ist vollkommen abstrus. Also, und ja, es ist, ja, ich weiß nicht, es ist halt wirklich nicht gekonnt. Also so. Ich meine, grundsätzlich mag ich das ja, ja. Also wie gesagt, ich habe letzte Woche ja schon gesagt, ich freue mich auf die neue Staffel Alice in Borderland.
Ach so.
Alice in Borderland, die ja tatsächlich die erste Folge Alice in Borderland handelt ja ziemlich genau von sowas. Von so einem Haus, wo man versuchen muss rauszukommen und wo Fallen drin sind und wo man nicht einfach durch die Wand kann oder nicht einfach durch die Tür kann und so. Also ist schon ein bisschen anders, klar. Aber da ist es halt so, ja, so macht man das, dass es halt spannend ist und dass es halt gut ist. Und hier ist es so ein bisschen, es ist halt so deutscher Filmtröge. Und Matthias Schweighöfer und auch, ich finde auch dieses Verhältnis zu seiner Frau, Freundin, die ja seine wirkliche Freundin ist, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht sagen, die haben keine Chemie, die haben natürlich irgendeine Chemie, aber es ist so gewollt. Also, es ist wirklich nicht zu empfehlen. Das ist schade. Ich dachte eigentlich, das ist so leicht unterhaltsam für Leute, die das Genre gern mögen, so gut zu schauen. Aber es ist eher so ein bisschen ärgerlich. Man denkt so, es ist so deutsch. Es ist so furchtbar deutsch. Okay. Also es ist schon eher Zeitverschwendung. Man muss es wirklich nicht schauen.
Okay.
Also und es ist nicht mal unter den Schweighöfer-Filmen einer der besseren. Also ich fand die Zack Snyder Schweighöfer-Filme viel besser, obwohl ich nicht mehr der größte Zack Snyder-Fan bin. Also es, aber selbst das war besser.
Ja gut, im ersten war er ja nur Nebenrolle, ja, aber ja, in Army of Thieves dann schon eher.
Mhm.
Ludwig Dieter. Gut. Also lassen wir diesen Schweighöfer-Film aus.
Ja, ja.
Wenn man nicht sowieso schon versehentlich reingefallen ist.
Der wurde einem hier eine ganze Zeit lang sehr penetrant in die Nase gehalten, als man auf Suche war nach, was könnte man denn jetzt mal gucken?
Mhm.
Und dann den nicht. Ich habe noch eine Serie mitgebracht, auf Empfehlung, ich glaube, vom Andy, der hat im Nerd Talk, meine ich, drüber gesprochen, über die Serie Running Point. Aber es kann auch ein anderer Podcast gewesen sein, wo es jemand anders erwähnt hat. Jedenfalls ist es eine Serie auf Netflix, wo es um ein Basketballteam geht, frei erfundenes, ich glaube, Los Angeles Waves, die halt das Team gehört einer Familie und der Vater ist der ursprüngliche Besitzer ist gestorben und jetzt hat der älteste Sohn das übernommen, der hat aber leichtes Drogenproblem und muss irgendwie in die Rehab und damit das nicht irgendwie alles schief geht, übergibt das dann an seine Schwester und nicht, wie die anderen beiden Brüder gedacht haben, an die Brüder, die natürlich, der eine ist ehemaliger Basketball-Pro und der andere ist irgendwie Finanzguru und seine Schwester war halt immer so ein bisschen außerhalb gewesen oder wurde immer etwas außerhalb gehalten, hat aber ein großes Verständnis vom Spiel und sie übernimmt jetzt halt diese Rolle des Chefs, wie heißt es denn, Owners, Besitzer, wie auch immer, und muss halt dieses Basketballteam, was jetzt irgendwie schon ein paar Spiele verloren hat und es läuft gerade nicht so gut und dann ist irgendein ein ultrachristlicher Sponsor, der es blöd findet, wenn dann so ein Drogenjunkie dabei ist. Das heißt, sie muss neue Sponsoren finden und es ist so ein jemand übernimmt eine Rolle in einem Bereich, die er nicht so gut kennt und es geht um Sport. Und mich hat's in ganz vielen Punkten immer wieder an Ted Lasso erinnert, ohne so charmant zu sein, wie Ted Lasso charmant ist. Aber es ist trotzdem eine sehr unterhaltsame 10 Folgen, mal eine halbe Stunde. Das sind, Christoph, du würdest das wahrscheinlich in einem Abend wegschauen.
Wenn es mich interessieren würde, ja.
Ja, kann man ganz locker gucken. Es geht, also die Basketball-Szenen, da hat man jetzt wahrscheinlich, wenn es einen nicht interessiert, schon mehr Basketball in den letzten Tagen geguckt, wenn man irgendwo drüber gestolpert ist, wie die von der Europameisterschaft. Also ganz, ganz wenig Basketball-Szenen. So, ja, dass sie mal in der Trainingshalle was besprechen, um die Story voranzubringen und dann laufen halt im Hintergrund Leute rum und werfen ein paar Körbe. Oder sie müssen mal an den Spielfeldrand und gucken dann irgendwie 3 Spielzüge zu und dann gibt's auch so Totalen von der Arena, die nicht so gut aussehen. Aber sonst, es erzählt eine schöne Geschichte, wie sie da zurechtkommt in diesem Männerbusiness natürlich, wie sie das alles ein bisschen auf links zieht. Es taucht dann noch ein fünftes Kind von dem Vater auf, was bisher verschwiegen worden war. Und ist natürlich dann auch irgendwie Teil dieser Familie und kommt da so rein und erklärt den anderen eben dann auch ein bisschen was über das Familie sein und so, was sie halt eben nicht hatten durch die Situation mit diesem übermächtigen Patriarchenvater und so. Ja. Also ich fand's eine sehr unterhaltsame Serie und habe auch gerne immer wieder weiter eingeschaltet, was ja bei mir so durchaus manchmal ein Problem ist, wenn dann so eine Serie kommt, die einem nicht so kriegt.
Ja, das stimmt. Das ist schon bemerkenswert.
Ja. Genau. Also Running Point auf Netflix kann man mal sehr gut wegsnacken.
Wo du gerade Running Point anmoderiert hattest, schoss mir ein anderer Gedanke durch den Kopf. Wusstet ihr, dass es ein Running Man Remake geben wird?
Hab ich gehört, ja.
Hab ich jetzt irgendwo gesehen, ja.
Das ist furchtbar.
Wer spielt da die Hauptrolle?
Das habe ich schon wieder verdrängt.
Das war auch irgendjemand super Hochkarätiges.
Ich weiß nur, dass ich im Kino saß bei Nackte Kanone und dieser Trailer lief und dann sagte hinter mir so in der eine, zwei Breien hinter mir sagte jemand relativ laut wann? Und ich konnte in alter Sneak-Manier nicht an mich halten, auch genauso laut in den Kinosaal zu antworten. Warum? Hat er dann aber nicht nochmal geantwortet. Ja.
Glenn Powell spielt die Hauptrolle, wenn ich das richtig sehe. Und bei Nebendarstellern.
Hauptrolle und wir ignorieren das.
Bei Nebendarstellern Josh Brolin und Lee Pace und Michael Cera und William H. Macy. Ja, gut, sind schon einige und es geht so weiter. Aber das ist halt wirklich ein Film, wo man sich schon fragt, warum. Aber.
Naja, vielleicht wird es ja wieder super. Toll. Und dann
ja,
ist alles ganz anders. Aber
ich meine, ja, Running Man ist ja auch von der Story her, das ist ja nicht irgendein generischer Actionfilm, sondern das ist ja wirklich eine dystopische, eigentlich sehr moderne Geschichte, die, also das ist ja im Endeffekt, nimmt ja die Fernsehunterhaltung, die wir in den letzten 20 Jahren bekommen haben, nimmt das ja vorweg im Endeffekt. In einer pervertierten, dystopischen.
Und das aus dem Jahr 1987.
Variante, genau. Also der war halt schon wirklich extrem prophetisch, was das angeht. Und ist halt auch super kapitalismuskritisch und sowas. Also von daher, oder konsumkritisch oder wie man es nennen will. Insofern, warum nicht den ordentlich nochmal neu verfilmen? Ich meine, klar,
also, vorweggenommen hat natürlich nicht der Film, ne? Das basiert auf einem Stephen King.
Ist schon klar, ja, ist schon klar. Aber also, ich meine, Schwarzenegger ist jetzt auch nicht der ganz große Schauspieler. Ich meine, ja, wir
Was? Also Christoph,
wir finden den alle jetzt super und natürlich empfinden wir das als Sakrileg, dass diese Kultfilme unserer Jugend hier nochmal recycelt werden. Aber grundsätzlich muss das,
das ist
nicht
das Einzige, was ich zum Ausdruck bringen wollte, dass ich das ein Sakrileg finde, genau, dass die Kultfilme meiner Jugend und ja, so, das reicht jetzt auch aus. Habe ich jetzt
zum Protokoll geschrieben. Sein. Wie du ja letzte Woche, nee, vor zwei Wochen ja auch, den hast du ja auch nicht verrissen, den Pamela Anderson-Film. Also von daher.
Ja, weil das war ja auch, ist ja auch kein Remake in dem Sinne, sondern irgendwie naja, versuchen diese Geschichte.
Oder?
Ja, natürlich schon irgendwie ein bisschen, aber sie reihen den ja ein in die, in also den, na, der erkennt ja an, dass er Teil einer Filmreihe ist.
Ah, yeah.
Also der schreibt die Geschichte ja weiter. Er tut ja nicht so, ja, nimmt nicht dieselbe Geschichte, tut so, als hätte es den anderen Film nicht gegeben und macht ihn nochmal. Das nicht.
Ja, mal gucken, wie das Running Man. Ah, ja, wahrscheinlich wird es ein Remake einfach.
Ja,
ich
sehe wie ein Remake aus.
Wir haben die Woche Lilo und Stitch angefangen zu schauen, bis dann meine Tochter ihn zu gruselig fand. Oder irgendwie
der nicht mochte. Ja, meine Tochter im Kino gesehen, als er rauskam.
Und wow. Mein Sohn hat irgendwann dann festgestellt, das ist ja wirklich exakt die gleiche Geschichte wie beim ersten Film. Also genau das, was du eben gesagt hast. Aber trotzdem fand er es lustig und hat ihm Spaß gemacht. Also ja, das muss nicht schlecht sein, das nochmal genau das Gleiche zu verfilmen. Aber kann natürlich auch enttäuschend sein.
Passiert seit 100 Jahren.
Klar.
Ja.
Bob, haben wir da nicht mal auf der Edit so einen Talk gesehen? So, es gibt irgendwie, weiß nicht, 10 Stories irgendwie, Romeo und Julia und das und das und das und man kann alles am Schluss darauf eindampfen.
Es kann sein, ja, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Das war es noch ein YouTube-Video, aber ja.
Irgendwo habe ich das. Ich meine, ich habe es in echt gehört, aber ja.
Ja, ja, und es, also selbst wenn man es nicht so eindampfen will, gibt es natürlich auch tatsächlich echte Filme, die halt schon immer wieder neu verfilmt wurden.
Ja, gut, also das hier, ist ja nochmal was ganz anderes, ja.
Genau, also dieser Lady Gaga-Film zum Beispiel, der auch irgendwie zum vierten Mal schon, wie hieß der, Star is Born, oder auch hier den Zauberer von Oz und sowas. Ich meine, klar, oder gibt ganz viele andere noch.
Ich sehe auch gerade, der neue Running Man wird von Edgar Wright gemacht, von daher, wenn das nur annähernd so geil inszeniert ist wie Baby Driver, dann
ja,
dann kann das schon,
das kann das schon gut sein. Ja, ja.
Ja. So, aber wir wollten gar nicht darüber reden, sondern der Christoph wollte uns noch ein bisschen auch über eine Serie berichten, und zwar How to Sell Drugs Online Fast Teil 3.
Ja, ja, ist ja erst seit kurzem in Netflix, und Staffel 1 und 2 haben wir schon besprochen. Ich weiß nicht mehr so recht, wie begeistert wir von Staffel 2 waren. Staffel 1 waren wir sehr begeistert. Staffel 2 endet damit, dass er ins Gefängnis kommt, unser Protagonist.
Ja, und der war Staffel so ätzend dann mittlerweile, oder? War das nicht so?
Ja, und tatsächlich ist das auch was hier, also meine Frau hatte da stärker Probleme noch damit als ich. Sie hat gesagt, der erinnert mich total an Greg aus Gregs Tagebuch. Ich weiß nicht, ob ich das was sagt, das ist so eine Kinderhörspiel- und Buchserie. Es gibt auch Filme davon. Und das handelt von einem Kind, der aber ganz, also der ist halt ein narzisstischer Psychopath. Also es ist halt wirklich ganz klassisch. Also gibt's nichts dran zu deuten im Endeffekt, das ist ganz offensichtlich. Der hat schon auch, und es wird auch angesprochen, dass er hier so sehr narzisstische Züge hat und so. Also er ist nicht durchgehend sympathisch, kann man nicht sagen. Er kommt jetzt aus dem Knast, hat einen Freund mit dabei, der auch aus dem Knast kommt, der super sympathisch ist und wirklich eine tolle Figur ist. Und der aber so ein bisschen, ja, sich ihm zu sehr aufdrängt, und er will ja eigentlich wieder in sein altes Leben zurück und so mit seinem alten besten Freund da, der aber jetzt in der Zeit, in der er im Knast war, ich glaube 4 Jahre war er im Knast, mit diesem dämlichen Typen, ich weiß nicht, ob ihr euch an den erinnert, Dan, ein Business aufgezogen hat, und die haben jetzt eben so ein, die verkaufen irgendwie Nahrungsergänzungsmittel oder sowas, und sind halt jetzt so Best Buddies, und er kommt da irgendwie nicht mehr so richtig rein, und seine Mission ist im Endeffekt, seinen besten Freund wiederzubekommen als besten Freund, fängt dann auch an, bei denen zu arbeiten und so, und
Ja, und verhält sich aber doch ziemlich narzisstisch, muss ich echt sagen. Und gerät natürlich auch wieder in kriminelle Verstrickungen. Es ist bei Weitem nicht mehr so leichtfüßig wie die erste Staffel und ich erinnere mich nicht mehr richtig an die zweite. Ich glaube auch wie die zweite. Aber es ist schon unterhaltsam. Es sind ja auch nur ein paar Folgen, 30 Minuten, also es schaut sich sehr schnell weg. Das ist jetzt nichts, wo ich, also nichts so wie bei Brick, dass ich sage, oh, es ist deutsche Drögheit. Ist schon spritzig gemacht. Ist auch so ähnlich wie damals, dass es so mit Rückblicken arbeitet, so dass er praktisch im Off sitzt, dass er auch zum Beispiel auch kommentiert, dass sein Leben in der Netflix-Doku verfilmt wurde, was ja tatsächlich so ist. Also das ist ja, basiert ja tatsächlich auf einer wahren Begebenheit im weitesten Sinne. Oder gar nicht mal so im weitesten, eigentlich schon ziemlich. Also den gab es ja wirklich. Und über den gab es tatsächlich eine Netflix-Doku, die habe ich auch gesehen. Also das ist ganz lustig. Ja, es wird darauf eben immer so wieder verwiesen. Also es ist sehr viel durch die vierte Wand und das ist schon cool gemacht. Also es ist immer noch cool gedreht, wie es damals auch war. Was ziemlich cool für uns ist, dass er seine Schwester ist mittlerweile erfolgreich, die ist irgendwie so Influencerin oder sowas und die hat das ganze Geld in der Familie. Und die füttert ihren Vater durch und ihn im Endeffekt dann auch. Und die macht ihm halt die Ansagen, ja. Also er muss jetzt das und das machen, sonst bringt sie ihn wieder in den Knast so ungefähr. Oder sonst schwärzt sie ihn beim Bewährungshelfer an. Und sie versucht ihn halt so, dass er einen Job hat. Und also eigentlich alles wohlmeint. Und dass er eben nicht wieder in kriminelles Umfeld gerät und so. Und als ein Mittel nutzt sie, dass er Be Real nutzen muss. Also sie nennen das auch tatsächlich.
Echt? Be Real. Ach.
Und er muss immer ein Real machen. Er darf keine Lates machen. Was schon auch, er kommt dann natürlich so, ja, ins Gangster-Milieu und ist dann halt, ja, irgendwie hat eine Leiche vor sich und dann kommt der Real Alert. Das ist tatsächlich ziemlich lustig. Und ich dachte, ja, genauso wäre das bei uns auch so. Scheißegal, wo wir gerade sind und ob uns gerade eine Knarre an den Kopf gehalten wird. Nein, wir müssen jetzt ein Reel machen. Moment mal. Fand ich sehr lustig. Also ja, der macht schon so kleine Dinge, macht er wirklich gut. Also der Protagonist ist halt nicht mehr richtig sympathisch. Was meine Frau, wie gesagt, genervt hat. Aber insgesamt, das ist schon immer noch gute Unterhaltung. Man kann das schon gucken.
Okay.
Schaut also sich mal schnell.
Bei Be Real hat sie mich ja fast.
Ja.
Das ist ja schon lustig.
Das fand ich auch wirklich lustig.
Und wie ihr heute gehört habt, wir nutzen es wirklich.
Ja, sklavisch.
Also.
Ja.
Ja. Wolltest du noch was zu sagen?
Nö. Ist nicht was. Nö. Also, okay. Kann man schauen.
Gut.
Schadet nicht.
Dann sind wir direkt schon am Outro dieser Sendung fast.
Nach 55 Minuten.
Sind jetzt hier bei den Dad Jokes.
Weiß ja.
Aber, Achtung, heute Dad Joke mit Hörerbeteiligung.
Richtig.
Oh wow, stimmt.
Wir haben einen Audiokommentar für den nächsten Sneak Pod für die Rubrik Dad Joke der Woche.
Was schwimmt im Wasser und kann zaubern? Ein Harry Otter.
Bitteschön.
Sehr gut. Sehr schön. Wer ihn nicht erkannt hat, das war Daniel mit seiner Tochter.
Fantastisch. Der Harry Otter.
Vielen Dank. Mehr davon.
Habe ich meiner Tochter erzählt, fand sie auch gut.
Ja.
Hat zwar nie Harry Potter geguckt, aber weiß zumindest, dass es irgendwie so ein Zaubertyp ist und
kennt das Universum.
Ja.
Ah, ich habe heute dir mit den Parkplätzchen den Erstklässlern erzählt, die bei mir über die Straße gehen mussten.
Ah ja, Be Real, ne? Wo du es gerade sagst. Wir haben
Stimmt.
Wir haben gesehen, dass dir deine Kelle weggenommen wurde von deinen eigenen Kindern.
Ja. Die mussten heute mit. Meine Frau ist irgendwie geschäftlich in Budapest und da mussten die heute Morgen leider mit mir eine halbe Stunde an der Straße stehen und Die Kinder
ja, deshalb Straße der stehen. Gesichtsausdruck von deiner Großen. Die guckte ja. So ein bisschen genervt auf dem Foto.
Ja, die war so ein bisschen. Aber eigentlich waren sie gut drauf, weil es war immer die erste Frage. So, Kinder, also immer wenn irgendwelche kamen, was ist der Witz des Tages? Und dann kannte keiner einen Witz erzählen und dann haben die oder ich über diesen, was Autos am liebsten essen, Witz erzählt.
Das ist der einzige Witz, den mein Auto kann. Weißt du, yeah. Hast du dein Auto mal gefragt? Erzählt es auch nur den?
Nö, das hat noch ein paar mehr. Das ja, ist genau. Auch, was das Orange läuft durch die Berge, die Wanderine.
Ah, sehr gut. Also Dad joked auch. Ja, meins kann nur diesen einen Witz. Es erzählt Achso. immer den gleichen. Es erzählt immer den mit dem Parkplätzchen.
Ah, das ist ein bisschen.
Ich habe den mit dem Puzzle meinen Kindern erzählt, fanden sie nicht gut oder haben es nicht verstanden. Also ich glaube, meine Tochter hat es nicht verstanden, mein Sohn fand es nicht gut. Also, schade.
Mit dem Puzzle?
So lustig. Ja, mit dem Puzzle, was der Baum mit 2 Stunden geschafft hat, obwohl 2 bis 3 Jahre drauf ist. Also.
Das ist auch so ein, ja.
Ich habe mich dazu entschieden, meinen Staubsauger zu verkaufen. Es war nur ein Staubfänger.
Das finde ich auch sehr gut.
Was tragen Gummibären bei schlechtem Wetter?
Gummistiefel?
Richtig. Sehr gut.
Oh.
Dart erhält Gummipunkte. Gummistiefel. Einen hätte ich noch, der muss aber auf Englisch anfangen. Also ist eine klassische Witzkonstruktion. A guy walks into a bar und ist sofort beim Limbo disqualifiziert worden.
Erst was?
Sofort beim Limbo disqualifiziert worden.
Ach so, weil er gelaufen ist. Weil er
in die Bar, in den...
Ach so, in die Bar, oh.
In
oh.
den Stock
ah, gelaufen ist. Ah, oh Gott. Okay, funktioniert nicht auf Deutsch. Na, okay.
Ja, gut. Schluss damit. Mehr habe ich nicht. Aber wir hatten ja auch Zusendungen. Wo du gerade aber nochmal Be Real vorhin erwähnt hattest, jetzt zum dritten Mal, ein Thema hätte ich vielleicht noch, es kommt ja jetzt hier hinter den Witzen, das gehört da eigentlich gar nicht hin. Aber ich habe gerade
eben gesehen, jetzt noch ein Thema, Bob.
Der Karel hat auf mein Be Real von heute kommentiert, dass er wissen will, was dieses IoT-Gerät, was ich heute fotografiert habe, ist.
Oh. Ich weiß nicht mal, was IoT bedeutet.
Knopfdrücker, oder?
Internet of Things.
Was? Knopfdrücker?
Also auf meinem Be Real von heute sieht man einen kleinen Würfel und der kleine Würfel hat oben einen Knopf drauf. Und wenn man die Tastatur im Hintergrund sieht, dann sieht man, dass der Würfel vielleicht so die Größe eines üppig dimensionierten Eiswürfels hat. Vielleicht so 3 Zentimeter Kantenlänge. Und an der Seite guckt so ein kleines Plastikärmchen raus. Mit so einem kleinen Füßchen unten dran. Und ja, du hast natürlich recht, es ist ein Knopfdrücker, es ist ein Fingerbot. Hast du sowas im Einsatz bei dir, Stefan?
Nee.
Hast du sowas?
Nee, habe ich nicht. Ich habe überlegt, ob ich mir sowas in die Garage baue, um sie steuern zu können. Aber
genau.
Und was für einen Knopf sollt ihr denn drücken?
Ja, zum Beispiel in der Garage haben wir einen Knopf, wo ich draufdrücken kann, um die Garage zu und wenn ich drin wäre, auch aufzumachen. Und wenn ich das jetzt aber vom Handy aus dieses Ding benutzen könnte, das dann auf diesen Knopf drückt für mich.
Ah, das macht also etwas, was komplett mechanisch bedient wird.
Genau.
Das macht dem ein digitales Interface.
Ah, genau.
Also wenn man da draufdrückt, ich kann das immer machen, ich weiß nicht, ob Auphonic das hinterher rausnimmt, wenn ich da jetzt draufdrücke, macht das so dieses Geräusch. Habt ihr das gehört?
Ja.
Also vielleicht nimmt Auphonic das weg, es macht so ein ist so ein kleiner Servomotor drin und ein Akku, das lädt man auf und das kannst du dann über Zigbee ansteuern, kannst es irgendwo hinkleben neben den Knopf, den du gerne smart machen würdest und dann drückt es den Knopf. Also ist ideal für so Knöpfe, die keinen eigenen State haben, so, den man so reindrückt und dann kommt der Knopf wieder raus und wenn man ihn das nächste Mal reindrückt, dann wird das vielleicht getoggelt oder vielleicht geht es von alleine wieder aus, das Flurlicht oder so und muss dann wieder angedrückt werden.
Zwei so Knöpfe hintereinander, die den Kippschalter.
Nee, den Modus von dem Ding umschalten und dann kannst du ihm vorne so, du könntest ihn quasi an einem Kippschalter auch festkleben, sozusagen. Und dann könntest du ihn sagen, okay, geh runter und bleib aber unten und dann ist er festgeklebt an dem Schalter und beim nächsten Bedienung geht er wieder hoch und zieht den Schalter dadurch, dass er geklebt ist, wieder mit hoch sozusagen. Also auf so einem klassischen Kippschalter, wie wir sie üblicherweise in Deutschland als Lichtschalter verwenden, könnte man das auch, aber Lichtschalter macht man auf andere Art und Weise smart, das ist irgendwie, dafür würde man es nicht einsetzen, aber ich persönlich will es auch an einem Teil von einer Gegensprechanlage auf einen Taster drücken lassen.
Dafür habe ich gekauft. Und es ist lustig, bestellt sie hier bei diesem lustigen China-Versandhaus für irgendwas zwischen 10 und 20 Euro. Ich weiß die genaue Zahl nicht mehr. Ich glaube 14, 15 Euro oder sowas. Zigbee-kompatibel, geht sich easy in so ein Zigbee-Netzwerk rein, wie man es eh schon hat, wenn man so mit Smart Home rumspielt. Lustiger kleiner Servo-Aktor. Geiles Teil. Ja. Aber ja, gerade erst ausgepackt, noch nicht verbaut.
Naja.
Aber irgendwie dadurch, dass all diese anderen Smart Home-Geräte sind ja so, da leuchtet mal was oder so, aber es bewegt sich selten was. Und jetzt hier ist dieses kleine Ärmchen, was da so rauf und runter für irgendwie ist das, deshalb hatte ich geschrieben, auf BeReal lustigstes IoT-Gerät bisher. Und dann einfach so, dieses kleine dumme Ärmchen, so. Man kann sich so viel Unfug damit vorstellen, den man damit bauen könnte. Finde ich witzig. Bleibt vielleicht nicht der Letzte, den ich davon kaufe.
Okay. Ich frage mich halt, was man damit drückt. Also bei mir in der Garage diesen einen Knopf, aber sonst, ich meine, bei Bits und so hat auch irgendjemand schon mal darüber geredet.
Ja, Leute machen damit ihre Kaffeemaschinen an, zum Beispiel.
Versteckdose?
Ja, aber es gibt ja durchaus, also Kaffeemaschinen, die nicht so einen fetten 0-1 On-Off-Schalter haben, sondern die so Intelligenz eingebaut haben. Meine ist auch so eine. Die hat, wenn du der Strom geben würdest, die würde wahrscheinlich nicht angehen, weil da ist so ein Display.
Ach so.
Und dann musst du halt diesen Power-Schalter an ihr drücken und dann bootet die hoch und macht da auf dem Display das Ganze gelöt. Und ich glaube, wenn du der den Strom weg und wieder angibst, dann ist die einfach aus. Und insofern, da müsste jemand den Knopf drücken.
Okay, ja gut.
Aber links wäre jetzt bei der zum Beispiel, bei meiner Kaffeemaschine ist so eine Melitta-Vollautomat, der Knopf muss so kräftig und so tief gegen so eine kräftige Feder reingedrückt werden, das würde das Fingerboard dann auch wieder nicht schaffen. Von daher wäre auch disqualifiziert. Also reicht die Kraft nicht aus. Also das Ding von der Kraft her ist es schon eher was für so einen leichten kleinen Taster irgendwo. Oder halt einen Lichtschalter, der keinen nennenswerten Widerstand bietet. Das ist schon begrenzt. Da muss man schon den Einsatzzweck für haben irgendwie. Aber irgendwas findet sich sicher. Bei mir wird es jetzt ein Taster auf einer Gegensprechanlage.
Okay. Gut. Mal Foto, ja, wirst du Foto machen, wenn du's fertig hast.
Wenn ich's fertig habe, auf jeden Fall, ja.
Ja, sehr gut.
Wenn du dann 100 von denen hast, die Klavier spielen.
88.
Auch eine schöne, ja, und die Schwarzen? Du willst doch nicht immer nur C-Dur spielen oder A-Moll.
Stimmt, das ist 101. Das
ist ja schon ein bisschen, ne? Öde.
Ja. Und dann noch drei unten für die Pedale.
Oh, da passt einen großen.
Das war so riesige Klötze mit so riesigen Füßen.
Und in der Geschwindigkeit, wenn du dann Rhythmus immer gleich.
Hörst von der Musik nichts mehr, weil du nur noch die ganze Zeit nur diese Servomotoren hörst.
Ah, ja. So ein Käse.
Aber kannst du Sachen spielen, die kein einzelner Pianist spielen kann.
Ja, genau.
Beliebig viele Hände. Beliebig viele Finger.
Ja. Ja, aber sobald es schneller wird,
wird es wahrscheinlich mächtigere Servos, ja.
Ja, du musst halt mehrere Servos auf eine Taste drücken lassen, die dann sich so abwechseln, damit du so ein
Ja, und einzelnes, sehr schnell. Ein einzelnes Signal von jetzt bitte drücken und selbst wenn wir so lange festhalten, tut's ja auch nicht. Du musst ja auch noch Anschlagdynamik irgendwie.
Ja, klar.
Also das wird richtig komplex.
Das war ein besseres Servo-Ding.
Ja.
Naja, okay, ich sehe schon. Ist noch nicht die beste Lösung.
Der Piano-Bot braucht noch eine Weile.
Ja.
Ja, genau, bei Westworld gibt's den ja. Ich hänge ja gerade in Westworld. Da ist tatsächlich genau das.
Spielt der? Oder da laufen nur die Bänder, oder?
Ich weiß es nicht. Ist es nicht eingespielt am Anfang? Ich weiß nicht. Es gibt auch sowas in dieser Nebenwelt sitzt, glaube ich, auch ein Bot am Klavier, der wirklich spielt. Meine ich. Da in diesem.
Aber der hat dann einfach wieder Roboterhände, oder? Mit fünf Fingern.
Ja, ja, klar. Der hat, Androiden sind das ja.
Dann ist er zwar die Präzision da, aber ansonsten nicht viel gewonnen. Da hat er dieselben Einschränkungen.
Eigentlich nicht. Wär cooler, wenn er dann noch zwei Hände mehr hätte und so.
Ja, oder wenn er halt weit mehr als eine Oktave greifen könnte oder halt irgendwie so.
Genau.
Das ist so Spinnenarme.
Zehn Finger an einer Hand.
Ja, genau. Und dann, und die Griffweite sind so vier Oktaven mit einer Hand greifen oder so.
Ja, genau.
Ja.
Na gut. So.
Jetzt brauchen wir nur noch einen Film für die nächste Woche.
Ja.
Mhm.
Ja,
ich, das fällt zu dir, Stefan.
Ich klicke schon die ganze Zeit.
Ich bin immer noch nicht fertig mit klicken.
Hat Becky noch einen vorgeschlagen für diese Fälle?
Ich weiß schon gar nicht mehr. Hat die was vorgeschlagen?
Nein, nein. Aber damals, als wir dieses Problem hatten,
ach so,
hat sie uns doch dann was vorgeschlagen.
Ja.
Nee.
Gehen wir denn hin,
also, Stefan?
Ich, irgendjemand hatte letzte Woche eine Seite gedroppt, wo man sehen konnte, was bei Netflix ganz oben und unten und so weiter ist. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, nächste Woche sind wir ja in Frankreich, da guckst du mal, was in Frankreich in den, gerade jetzt aktuell in den Top-Charts ist. Platz 1, K-Pop Demon Hunter. Haben wir gesehen. Platz 2, Maréum, keine Ahnung, gibt's aber nicht in Deutschland. Platz 3, Protégé Moi, gibt's auch nicht in Deutschland. Platz 4, Paris Perdu, den gibt's in Deutschland.
So, this is it?
Und dann müssen wir den, glaube ich, gucken. Ah, ich habe nicht so viel Lust zu. Aber 6,2
auf der Richterskala.
Auf der IMDb, weil der Alternativfilm hat halt nur 5, irgendwas. Das wird dann noch schlimmer.
Paris Perdu, ist es The Wrong Paris? Ist es das, ja, oder?
Genau. The Wrong Paris.
Und das ist das französisch?
Nee, ist es nicht mal. Aber es ist Platz 4 in Frankreich.
Ach so, okay.
Ja. Und auch hinterher kommt dann noch Murder Club.
Ach,
den hat mir
das
schon
jemand. Das, okay, landet in Paris, Texas.
Ja, genau. Fall for Me, Bad Boys for Life. Okay, den möchte ich nicht gucken. Und noch hier diesen Hunde, wie heißen diese Hunde?
Dalmatina?
Nein, La Patte im Französischen, diese Hunde, wo unsere Kinder, diese Polizeihunde.
Ach Gott, ja.
Paw Patrol, ja.
Gott, oh Gott.
Genau, den Film wollen wir auch nicht gucken. Also landen wir auf.
Schau mal.
Landen wir in Paris, Texas.
The Wrong Paris.
Paris Perdu.
Ja.
Okay. Große Gefühle, feel good, bezaubernd, romantische Komödie.
Ja, ich glaube, das ist genau das, was wir da brauchen.
Das ist ganz toll.
Ich hab ernsthaft auch nach Surffilmen in die Richtung geguckt, aber es gibt halt nicht so, also entweder haben wir es schon gesehen, die großen Surffilme,
ja,
und kleine kriegst du halt nicht. Also da kannst du irgendwie eine DVD in England bestellen oder so. Also
ja.
Ja.
Ja, vielleicht finden wir ja trotzdem noch irgendeinen anderen, den wir zugucken können. Aber für die nächste Woche schauen wir jetzt erstmal The Wrong Paris.
Okay.
Oder okay. Paris Perdu. Ja.
Lustigerweise sehe ich gerade auf Netflix ist gerade Running Man, der Schwarzenegger-Film.
Ja, habe ich auch gesehen.
Neu hinzugekommen. Ja. So ein Zufall immer, wie sie diese Filme immer ausgraben, so anderthalb, zwei Monate vorm Kinostart.
Ja.
Von dem anderen. Das ist immer. Zufälle gibt's immer.
Ja.
Tja.
Ja.
Deswegen
dann,
sei angesagt, nächste Woche, wir wissen noch nicht, wie wir das mit so einer Sendung machen. Also wir planen sie aufzunehmen und irgendwie auch vom Urlaub aus zu veröffentlichen.
Zu schneiden und zu veröffentlichen, aber wir sind irgendwo weit weg von hier und erzählen wir euch dann in der Sendung.
Meine Frau meinte, weil sie sich ein bisschen beschwert hat, dass wir heute aufnehmen, weil wir die nächsten...
Wir sehen euch doch oder was?
Nee, genau, sie hat sowas gesagt hier. Könnt ihr das jetzt nicht noch um 2 Tage verschieben und dann einfach während der Fahrt 12 Stunden aufnehmen? Wo ich dachte so, eigentlich eine ganz gute Idee. Ja, brauchst ja Aufnahmetechnik und sowas, die dann läuft und so.
Audiomäßig ein bisschen eine Herausforderung in dem fahrenden Auto, aber...
Ja, aber wir werden darüber nachdenken lassen.
Ja.
Vielleicht kann man ja zumindest dann... Ja, wir hatten ja schon mal überlegt, ob man nicht irgendwelche Ausschnitte zumindestens mal einer Sendung aufnehmen.
Genau. Aber ihr könntet ja mal auf jeden Fall uns bei Insta ein Follow dalassen. Vielleicht posten wir die ein oder andere Video, Story, irgendwas.
Bob, es tut mir leid, ich muss dich doch nochmal unterbrechen.
Bin ich gewöhnt, mach einfach.
Hast du die letzte Bits und so gehört?
Ja, natürlich.
Ja. Hast du sie noch ungefähr in Erinnerung? Mir ist nämlich was passiert, was dir vielleicht auch schon das eine oder andere Mal passiert ist. Du hörst in so einem Podcast und gerade in so einem Tech-Podcast irgendwas und denkst dir so, ja, das ist eine gute Idee, das mache ich jetzt auch.
Okay. Also ich habe sie noch recht präsent, aber ich weiß nicht, worauf du raus willst.
Mir ist es nämlich passiert, mit einem Pick hinten raus.
Okay.
Der, wie heißt der? Basti?
Ja.
Hat doch die Fotokamera Rollei 35 gepickt.
Richtig.
Da habe ich mir gedacht, warte mal. Bin an meinen Schrank gegangen, Und da liegt die Rolle 35 von meiner Mutter mit einem Film drin. Geil. Ich habe keine Ahnung, wer den da reingemacht hat, was damit fotografiert ist. Ich werde ihn jetzt fertig fotografieren. Ich habe auch noch zwei Filme bestellt und dann nehme ich sie mal mit in den Urlaub. Mal gucken, vielleicht machen wir echte Fotos damit.
Ja, nicht schlecht.
Ich habe heute von der Großen ein Foto gemacht und habe ihr erklärt, so ja, das wird dann so richten. Wenn es fertig ist, dann schicken wir das ein. Ja, ich kann das jetzt nicht angucken. Nee.
Ja.
Also gar nicht. Nein, aber das ist doch da drin. Ja, das ist da drin, aber du kannst es nicht angucken.
Ja.
War sehr schwer zu verstehen. Ja, und
du darfst jetzt das auch nicht aufmachen, weil sonst ist es nicht mehr da drin.
Genau, ja. Genau. Ja, auch der Belichtungsmesser geht da noch nicht. Da muss ich erst eine Batterie reinmachen, aber die Batterie kann ich erst reinmachen, wenn ich den Film rausgefummelt habe.
Weißt du denn schon, welche Sorte das ist? Batterie.
Ja.
Dass du die dann zu dem Zeitpunkt schon da hast.
Also wenn du Rollei 35 googelst, da kommst dann, du, da ist viel los. Ja.
Ja. Ja, klar, das war ein Klassiker.
Ja, und also es kann sein, dass die Kamera, also dass meine Mutter die Kamera mit in Portugal hatte, als sie 1969 in Portugal war. So. Da steht Made in Germany noch drauf. Die wurde ja dann irgendwann in Singapur gebaut.
Okay, krass.
Also kann auch sein, dass jedes Bild komplett überblieb. Deswegen, ich habe auch jetzt nur irgendwie zwei Filme für 10 Euro jeweils gekauft. Also kann sein, dass das alles Müll wird. Also es ist einfach alles Weißes, naja, alles Schwarzes. Ja,
kann sein, dass wenn die, also das Schwierige sind halt so Verschlusslamellen, ne, dass die, wenn die verharzen oder sowas. Dass es sich zu langsam bewegt und dann belichtet es dir alles über, das wäre eine Variante, ja, oder dass Blendenlamellen nicht mehr gängig sind und demzufolge das Ding nicht mehr abblendet, sondern alles nur noch mit Offenblende fotografiert, das hatte ich mal bei einem alten Objektiv, also das sind solche Dinge, die theoretisch passieren können.
Ja.
Jetzt habe ich ja große Lust, an meinen Schrank zu gehen und auch noch eine Analogkamera rauszufischen und die in Urlaub mitzunehmen. Sehr lustig.
Ja, aber die ist halt super klein und praktisch, gell? Die kannst du fast in die Hosentasche stecken. Also diese Rolle, das ist wirklich süß. Das ist schon so, auch so dieses Film-Nachspann-Gefühl. So, klack. Ja, deswegen, das wollte ich jetzt eigentlich nur noch erzählen, sowas auch durchaus passiert. Erzählt irgendjemand das? Ach ja, Mensch, Rolle 35, genau. Hast du doch einen noch im Schrank.
Also ich habe diesen Abschnitt gehört und habe auch an den Urlaub gedacht und habe dann aber gedacht, soll ich meine Spiegelreflexkamera, aber die digitale, mit in den Urlaub nehmen, um dort mal wieder irgendwie das ein oder andere ernsthaft komponierte Foto zu schießen, aber habe den Gedanken dann auch gleich wieder weggelegt.
Da haben wir gar keine Zeit zu, wir müssen ja lesen.
Eben, genau. Von daher, jetzt wo du so Spielereien anfängst, denke ich den Gedanken nochmal weiter.
Ich nehme nur Unterwasserkamera mit.
Unterwasserkamera?
Naja, es ist halt eine, die man auch in die Wellen mitnehmen kann, ohne Angst zu haben.
Ach so.
Sehr gut.
Aber erstmal abwarten, ob überhaupt Wellen
kriegen. Bei 18 Grad, ich weiß nicht, wie viel wir da in den Wellen rumhüpfen werden.
Ja, und ob überhaupt Wellen sind. Ja.
Irgendwie Sonntag, Montag habe ich, glaube ich, eben gesehen, aber naja.
Na dann. Werden wir das rausfinden? Wie gesagt, folgen Sie uns bei Sneakpot auf Instagram. Da posten wir vielleicht ein bewegt Bildelement. Und ansonsten gibt's natürlich hier auf dem Podcast die nächste Folge. Das wäre dann die 894, wäre die nächste. Das hier war die 893. Und bis dahin sagen wir tschüss und möge immer genug Wasser in euren Bierflaschen sein.
Tschüss.
Tschüss.
Vielleicht doch lieber aber Bier in euren Bierflaschen.
Nicht Bier in euren Wasserflaschen.
Ah, oder das.